Wir haben erlebt, dass die Kinder sehr unbefangen und ungezwungen mit der fremden Sprache umgehen, die auch im Sinne einer Alltagssprache benutzen.
Bei mir zu Hause, da kommt meine Mutter vom Süden Afrikas und die spricht Englisch mit mir. Und wenn wir es dann auch in der Schule dann sprechen, das ist auch irgendwie gut.
Meine Familie ist deutsch und ich finde es auch eine tolle Abwechslung, nicht nur Deutsch zu sprechen.
Man lernt gleichzeitig Englisch und hat Spaß.
Zweisprachiger Unterricht ab der ersten Klasse. Vorreiter ist eine Grundschule in Augsburg. Wir stellen sie vor, denn ab kommendem Schuljahr wird das bilinguale Lernen zum Schulversuch ausgeweitet. Außerdem, worüber sprechen Schüler bei der Drogenberatung in der Schule? Und gleich zu Beginn, bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs an den Hochschulen. Ein neues Gesetz soll extrem kurze Arbeitsverträge künftig verhindern. Am Mikrofon begrüßt sie Annette Meyer. Mehr Sicherheit und Planbarkeit, das wünschen sich wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon lange. Denn bisher hangeln sie sich oft von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. 9 von 10 Verträge sind befristet. Über die Hälfte haben sogar nur eine Laufzeit von unter einem Jahr. Das will Bundesbildungsministerin Johanna Wanka jetzt ändern. Diese Woche hat sie einen Gesetzentwurf vorgelegt. Bettina Weitz stellt ihn vor und fragt, was Betroffene davon halten.
Anne Krüger ist leidenschaftliche Wissenschaftlerin. Sie will forschen. Dafür hatte sie nach ihrem Diplom als Soziologin 3-mal Jahresverträge, mal einen 2-Jahresvertrag, mal eine Elternzeitvertretung, mal einen Halbjahresvertrag.
Kurzzeitige Verträge haben doch einen sehr unruhigen Schlaf verursacht bei mir, weil man immer überlegt, was ist morgen, wie schaffe ich es weiter drin zu bleiben im System.
Die meisten Doktoranden hangeln sich, wenn sie überhaupt Stellen haben, mit Verträgen durch, die nicht mal ein Jahr wären. Abhilfe verheißt nun Bundesbildungsministerin Johanna Wanka mit dem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll.
Mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit für die jungen Menschen, die danach eingestellt werden.
Wer also 3 Jahre braucht, um seinen Doktor zu machen, soll auch für 3 Jahre angestellt werden. Guter Ansatz aber, Zitat, wischiwaschi, meint Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Es ist zum einen eine Sollbestimmung, wo man dann auch wirklich nicht weiß, wie verbindlich ist das am Ende. Und das andere Problem ist, dass eine konkrete Untergrenze fehlt.
Laut GEW soll das Gesetz festschreiben, dass Zeitverträge für Wissenschaftler mindestens 3 Jahre währen sollen. Horst Hippler wiederum, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, findet das lang.
Die Hochschulen brauchen eine Flexibilität. Sie müssen das Geld teilweise für Personal einsetzen können, teilweise einsetzen können für Betriebskosten.
Jetzt stecken Universitäten Geld, das sie kurzfristig doch nicht, etwa für Heizung oder Reparaturen brauchen, in Doktorandenstellen. Das könnte sich mit dem neuen Gesetz ändern.
Es kann ja durchaus mal passieren, dass in der Informatik eine Wasserkühlung ausfällt, die dann bezahlt werden muss. Und das bedeutet dann gleich, dass man eine flexible Summe haben muss, die man zurückhalten muss. Und aus der kann man dann eben kein wissenschaftliches Personal bezahlen.
Aber was bringen Stellen, die schnell eingerichtet werden, wenn gerade Geld da ist? Die Soziologin Anne Krüger hatte genauso eine, für ein halbes Jahr.
Oh, ein halbes Jahr ist wirklich schnell vorbei. Ja, ich habe viel Zeit in diesem halben Jahr damit verbracht, mir eine neue Stelle zu organisieren, beziehungsweise das Stipendium dann. Und das ist generell der Nachteil. Also man ist nonstop dabei, sich darum zu kümmern, was als nächstes kommt.
Jetzt hat sie ihren Doktor und, sie nennt es einen 6er im Lotto, einen 6-Jahres-Vertrag. Eigentlich müsste sie forschen und sich qualifizieren. Dafür ist der Vertrag da und das braucht sie, um sich für die nächste Stelle zu bewerben. Aber
man lehrt viel, man hat Sprechstunden, man berät Studierende. Also dafür geht sehr viel Zeit drauf. Das Forschungsprojekt muss verwaltet werden, man muss noch kurz klären, dass irgendwie eine neue Kollegin eingestellt werden muss, lauter solche Dinge. Und wenn man dann mal dazu kommt zu forschen, ist es tatsächlich eigentlich so, dass das oftmals dann noch mal schnell am Wochenende auch passiert.
Andreas Keller von der GEW findet, dass das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch beim Thema Qualifizierung konkreter werden muss.
Dass man, wenn man zur Qualifizierung befristet beschäftigt wird, dann auch einen Anspruch auf Qualifizierung in der Arbeitszeit bekommt. Also wenn man zur Förderung der Promotion beschäftigt wird, dass man dann 50% der Arbeitszeit für die Doktorarbeit bekommt.
Was nach Anne Krügers 6-Jahres-Vertrag kommt, ist ungewiss.
Professur wäre das Allerbeste, was mir passieren könnte. Das wäre sehr, sehr schön. Tatsächlich ist das relativ unwahrscheinlich.
Professuren, also feste Stellen, sind rar. Aber weitere befristete Verträge darf ihr dann keine deutsche Universität mehr geben. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, auch in der geplanten Neufassung, sagt, 6 Jahre vor der Promotion und 6 Jahre danach plus 2 Jahre pro Kind, das betreut wird, dann ist Schluss. Viel zu spät, findet Anne Krüger.
Ich würde mir wünschen, dass nach der Promotion Schluss ist damit, mit der Befristung. Wenn man 6 Jahre in einem Job gearbeitet hat, dann sollte klar sein, ob man dafür geeignet ist oder nicht.
Wenn ihr jetziger Vertrag ausläuft, ist sie fast 40, sehr alt, um neu etwa in der freien Wirtschaft anzufangen. Sie wünscht sich Dauerstellen an Universitäten, auch unterhalb der Ebene der Professur, damit Wissenschaftler früher eine Lebensperspektive haben.
Und nicht so lange in Unsicherheit gehalten werden, ob es irgendwann klappt. Damit vergeudet man einfach das eigene Leben und auch die Ressourcen, die in einen investiert wurden.
Wissenschaftliche Mitarbeiter hoffen auf bessere Perspektiven mit dem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Im Spätsommer soll es vom Kabinett beschlossen werden. Lernen in 2 Sprachen heißt ein Schulversuch, bei dem die Kinder schon ab der 1. Klasse Englisch lernen, in Musik, Kunst oder Sport zum Beispiel. Rund 20 Grundschulen in Bayern probieren das ab kommendem Schuljahr aus. Bisher geht's erst in der 3. Klasse los. Vorreiter ist die St. Anna Grundschule in Augsburg. Ute Rauscher war dort und hat den bilingualen Sportunterricht besucht. Ja.
So, the first thing is to put the numbers to the wall bars.
Aufmerksam lauschen 2 Dutzend Viertklässler der St. Anna Grundschule ihrer Lehrerin Tanja Nünlist. In Kleingruppen sollen die Schüler einen Parcours aufbauen. An jeder Station geht's in irgendeiner Form ums Werfen, to throw. Sophia steht mit einem kleinen gelben Eimer bereit.
Well, now we've got the bucket and some balls. Then one pupil has the bucket and the other one has to throw the balls into the bucket.
Ganz selbstverständlich reden die Viertklässler in der Fremdsprache. Englisch wird hier nicht gelehrt, sondern verwendet. Und Noten gibt's auch nicht, erklärt Nünlist.
Das Wichtige ist eigentlich, dass das Englisch nicht als Lehrgang gesehen wird, wo man halt grammatikalisch jetzt sich orientiert, sondern einfach die Unterrichtssprache ist Englisch. Und alles, was man jetzt zu dieser Throwing-Stunde braucht, ist Gegenstand der Stunde.
Kommt es mal vor, dass irgendjemand es wirklich nicht versteht?
Ja. Was machen wir dann?
Dann tun wir andere Kinder fragen, die es schon verstanden haben und die tun es dann manchmal auch in Englisch übersetzen.
Ich glaube, die Kinder verkopfen sich nicht so wie wir Erwachsenen.
Wenn es um Themen geht, die die Kinder interessieren, dann erwerben sie die Fremdsprache ganz natürlich, so wie die Muttersprache, sagt auch Heiner Böttger von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Der Professor für englische Didaktik forscht seit Jahren über Englisch in der Grundschule und wird den Schulversuch Lernen in 2 Sprachen im Auftrag des Kultusministeriums wissenschaftlich begleiten. Böttger ist ein Verfechter des frühen Fremdsprachenerwerbs und der gelingt seiner Ansicht nach am besten mit dem 2-sprachigen Unterricht ab der 1. Klasse.
Die Kinder bilden sich ihre Hypothesen. Sie switchen auch manchmal ihre Sprache, verfallen dann kurz ins Deutsche, dann versuchen sie es wieder auf Englisch. Sie haben diese Möglichkeit auszuprobieren und sie haben die Möglichkeit zu experimentieren. Und Lehrkräfte lernen dann auf einmal wieder quasi wie Eltern zu sein. Man spricht es einfach nochmal richtig vor. Dann wissen Kinder, okay, das hat geklappt, so wie ich es gesagt habe, oder ich muss was verändern.
Um erfolgreich bilingual zu unterrichten, reicht es also nicht, dass die Lehrkräfte Englisch studiert haben. Sie müssen ihre Haltung gegenüber den Kindern ändern, sagt der Englischdidaktiker. Deshalb gehören zu dem Schulversuch auch diverse Fortbildungen für die Lehrkräfte. Berufsbegleitend sollen sie sich in Methodik und Didaktik weiterbilden, über aktuelle Forschungsergebnisse informieren und schließlich gemeinsam bilinguale Unterrichtseinheiten entwickeln. Zweisprachigkeit lohnt sich, sagt Böttger, nicht nur für jedes einzelne Kind.
Das macht sie selbstbewusst, das macht sie auch zu Europäern, das macht sie interkulturell auch kompetent. Allein das Wissen, dass andere Sprachen anders sind, heißt ja auch schon mal, das zu akzeptieren. Und das ist ein wahrer Friedensbewahrer, ein Peacekeeper. Denn ich verstehe, dass es da noch andere gibt. Und ich akzeptiere das. Und Englisch ist da wirklich als Sprache der Kinder- und Jugendkultur absolut geeignet.
Das gilt auch für Schüler, die nicht so gut Deutsch sprechen, sagt die Schulleiterin der St. Anna Grundschule in Augsburg, Andrea Miklitz.
Die kommen nicht schlechter damit zurecht als die Kinder, die gut Deutsch sprechen. Ganz im Gegenteil. Also wir sehen, dass es auch eine große integrative Wirkung hat, dieser Englischunterricht, weil da praktisch die Kinder von verschiedenen Seiten auf eine Sprache zugreifen. Man muss nicht gut Deutsch können, um Englisch zu lernen.
Und das Deutschlernen leidet auch nicht darunter, solange der Deutschunterricht nicht gekürzt wird, sagt der Wissenschaftler. Die St. Anna Grundschule bietet seit 8 Jahren einen bilingualen Zug an und die Nachfrage ist laut Schulleitung ungebrochen. Besonders interessiert sind Familien, deren Kinder bereits in der Kita bilingual betreut worden sind, und zweisprachige Familien. Für Lisandra, Lukas und ihre Klassenkameraden ist vor allem eins wichtig: Englisch sprechen macht Spaß.
Bei mir zu Hause, da kommt meine Mutter vom Süden Afrikas und die spricht Englisch mit mir. Und wenn wir es dann auch in der Schule dann sprechen, das ist auch irgendwie gut.
Meine Familie ist deutsch und ich finde es auch eine tolle Abwechslung, nicht nur Deutsch zu sprechen.
Man lernt gleichzeitig Englisch und hat Spaß. Und das finde ich auch ganz gut daran.
Zweisprachiger Unterricht an der St. Anna Grundschule in Augsburg. Vorbild für 20 bayerische Modellschulen, die im kommenden Schuljahr nachziehen. Dabei werden sie 4 Jahre lang wissenschaftlich begleitet. Dann entscheidet das Kultusministerium, wie es weitergeht. Bei einer Party mit Freunden einen Joint rauchen, das probieren viele Jugendliche aus und lassen es dann auch wieder. Andere geraten an härtere Drogen, wie Crystal Meth, und damit in einen Kreislauf, aus dem sie so leicht nicht mehr rauskommen. Die Schulen versuchen aufzuklären. Worüber die Schüler in so einer Drogenberatungsstunde sprechen, hat Gerhard Brack an einer Realschule miterlebt.
Zimmer 214 in der Ludwig-Thoma-Realschule im Münchner Osten. Im Raum ein runder Teetisch. Gemütliche Sessel laden zum Hinsetzen ein. Dazu ein kuscheliges Sofa, darüber bunte Decken. Dies ist das Beratungszimmer von Schulsozialarbeiterin Simone Philipp. 35 Stunden in der Woche ist sie an der Schule. Zu ihr können die Kinder kommen, wenn sie gemobbt werden, wenn sie Probleme im Elternhaus haben oder eben Probleme mit Drogen.
Also ganz aktuell ist, dass viele dann kommen und sagen, ich habe im Freundeskreis jemanden, da mache ich mir Sorgen, der konsumiert offensichtlich und jetzt durch die Beratung ist mir auch klar, was und wie sich das unter Umständen auswirken kann und was kann ich denn da tun als Freund.
Steffi Irmscher ist, so wie die Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin bei der Condrops-Initiative Inside at School und arbeitet an verschiedenen Schulen. Heute ist sie für das Anti-Drogen-Projekt Lass das Gras auf der Wiese an die Realschule gekommen. Sie will einer Gruppe von 8 Klässlern bewusst machen, dass jeder ganz berechtigte Wünsche, Träume und Sehnsüchte hat. Und dass es gut tut, sich darum zu kümmern, statt sich zu betäuben.
Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir vielleicht einfach mal so ein paar Sachen sammeln, wo ihr sagt, so, das Gefühl kenne ich und das finde ich super.
Sport. Also wenn man sich frei fühlt, wenn man Sachen machen kann, die man gerne möchte. Freiheit.
Wenn man zum Beispiel mit der Familie zusammensitzt und man irgendwie einen Spieleabend macht oder so, dass diese Gemeinschaft halt da ist, diese Nähe halt so.
Geborgenheit.
Genau, Geborgenheit.
Liebe. Man fühlt sich gut, wenn man geliebt wird.
Dass man weiß, dass jemand da ist, also dass man nicht alleine ist.
Wenn ihr mal sagt, ach, jetzt würde ich aber einfach gerne, jetzt brauche ich eine Stütze, weil vielleicht der Schultag einfach nur blöd gelaufen ist, schlechte Note in einem Fach gekriegt, wo holt ihr euch da wieder diese Stütze, all das, was ihr gesagt habt, diesen Stolz, diese Nähe, diese Geborgenheit, wo holt ihr euch das her? Was sind eure Tankstellen im Alltag?
Also bei mir ist es zum Beispiel meine Schwester, immer wenn ich Probleme habe oder wenn irgendwas nicht ist, auch in der Schule, dann rede ich mit ihr und danach geht es mir dann auch gleich viel besser.
Also die Schwester, die Familie, darf ich auch die Familie mit dazu schreiben?
2-mal haben die Kinder die Beraterin schon getroffen, ohne Eltern, ohne Lehrer, unter dem Siegel der Schweigepflicht. Der 15-jährige Josef und die 16-jährige Marie haben viel gelernt dabei, auch weil andere Kinder schon Drogenerfahrungen hatten und im geschützten Kreis davon erzählt haben.
Ja, dass zum Beispiel manche Leute schon Marihuana geraucht haben oder auch ein paar härtere Drogen dann halt erzählt haben, auch was das für Wirkungen auf sie hatte und auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und dann erzählt haben, wie das ist.
Ungefähr wie das aussieht, haben wir eigentlich bei jeder Droge beschrieben bekommen. Und teilweise weiß man ja, wie die heißen und was da passiert, aber man wusste halt nicht, wie das aussieht oder wie gefährlich das ist oder wo es wirklich gefährlich ist, zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt auf einer Party ist oder so, dass man da wirklich aufpassen sollte mit K.O.-Tropfen oder dass halt irgendwas ins Getränk gemischt wird.
In Notfällen können die Kinder die Mitarbeiter von Condrops auch abends noch anrufen oder am Wochenende. Sucht entwickelt sich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern meistens kommen viele Faktoren zusammen. Die Drogenberatung will den Kindern zeigen, dass sie auch ohne Drogen stark sein können und will aufklären über die Gefahren.
Von den Gefahren abgesehen, was halt eben in den ganzen Mitteln, in dem Cannabis noch reingemacht wird, um es halt eben schwerer zu machen. Da ist von Quecksilber über Blei, über Quarzsand alles mit dabei. Und das ist natürlich dann gesundheitsschädlich und kann halt auch zum Tode führen. Und das muss auch aufgezeigt werden, dass Kiffen nicht verharmlost werden sollte.
Drogenaufklärung in der Schule. Ein Beitrag von Gerhard Brack. USA, Kanada und Neuseeland. Das sind zurzeit die beliebtesten Länder für ein Austauschjahr. Nicht mit auf der Liste ist Swasiland, ein kleines Königreich, das ganz umgeben ist von Südafrika und Mosambik. Aber auch hier machen jedes Jahr ein paar deutsche Schüler Abitur, am United World College Waterford. In den Klassenzimmern treffen sich Schüler aus mehr als 50 Nationen. Selbst die Kinder von Nelson Mandela waren hier, als er im Gefängnis saß. Jan-Philipp Schlüter berichtet.
Lebhafte Diskussion im Englischunterricht. Die Klasse spricht über das Bild der Frauen in der Werbung. Satzfetzen fliegen hin und her. Es wird gestritten, gelobt, gelacht. Alles auf Englisch, obwohl das für kaum einen der Schüler hier Muttersprache ist. In der Klasse sitzen unter anderem Jugendliche aus Südafrika, China, Simbabwe, Spanien, Trinidad, Marokko, England, Swasiland und Mosambik. Waterford Kamchlaba heißt die Schule mit dem internationalen Touch. Kamchlaba heißt so viel wie eine Welt. Viel passender kann ein Name nicht sein. Die gut 620 Schüler kommen aus über 50 Ländern. Als Waterford Kamchlaba vor 50 Jahren gegründet wurde, war sie eine der ersten gemischtrassigen Schulen in Afrika. Eine Art Trotzreaktion auf die Apartheid im benachbarten Südafrika, sagt Schuldirektor Stephen Laurie.
Der Gründer Michael Stern aus England sollte eigentlich eine anglikanische Jungenschule in Johannesburg eröffnen. Aber er war so wütend über die Rassentrennung an den Schulen während der Apartheid, dass er beschlossen hat, seine Schule im benachbarten britischen Protektorat Swasiland zu gründen. Die hatte von Anfang an Schüler aller Hautfarben.
Die Schule gehört zu den United World Colleges. Deren Idee ist es, Jugendliche aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Sprachkreisen zusammenzubringen, um so das gegenseitige Verständnis zu fördern. Hier an der Waterford-Schule ist die Mischung besonders bunt. Vor allem kommen die Schüler aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. So treffen Jugendliche, deren Eltern die rund 10.000 Euro Schulgeld im Jahr locker zahlen können, auf andere Jugendliche, die nur dank eines Stipendiums hier lernen können und in den Ferien bei der Ernte helfen müssen, damit ihre Familien genug zu essen haben. Wer hier studiert, macht einen zweijährigen International Baccalaureate. Das entspricht dem deutschen Abitur im Ausland. In jedem Jahrgang sind auch einige deutsche Schülerinnen und Schüler dabei, die es an diesen eher untypischen Ort für einen Auslandsaufenthalt gezogen hat. Charlotte Behrens aus Berlin ist seit einem halben Jahr hier. Sie mag die internationale Atmosphäre, das Kennenlernen anderer Kulturen.
Ich denke, dass diese Internationalität definitiv vorhanden ist hier an der Schule. Und das ist großartig, es bereichert uns alle. Und es gibt uns irgendwie so eine eigene Kultur, die sich hier aufbaut.
Auf der Schule der vielen Nationen lernen die Schüler quasi nebenbei Völkerverständigung und Diplomatie. Und natürlich sind die deutschen Schüler hier auch so ein bisschen Botschafter ihres Landes. Sarah Worku aus Äthiopien hat von ihren drei deutschen Freunden an der Waterford-Schule jedenfalls das vermeintlich Wichtigste über Deutschland gelernt.
Die Deutschen arbeiten hart und verdienen deshalb viel Geld. Ein bisschen Deutsch habe ich auch gelernt.
I know danke. And I know liebe, dich, something, I love you. How to say I love you?
Ich liebe dich.
Ja, ich liebe dich. Ja, I know those two. No.
Völkerverständigung am United World College in Swasiland. Ein Beitrag von Jan-Philipp Schlüter war das. Sich kennenlernen, Pläne schmieden, gemeinsam die Welt des Theaters entdecken. Das ist das Motto des bundesweiten Projekts TUSCH, Theater und Schule. Das Prinzip: Einzelne Schulen arbeiten zwei Jahre lang fest mit Theatermachern und Choreografen eines Theaters zusammen. Am Ende steht ein bühnenreifes Stück oder eine Performance. Für die Akteure von TUSCH München hieß es diese Woche am Münchner Residenztheater: Vorhang auf für die Abschlusspräsentation. Ute Rauscher war dabei.
Wenn ich ich bin, weil du bist, und du bist, weil ich bin, dann bin ich nicht ich. Und du bist nicht du.
Jede Geschichte hat eigentlich was mit uns zu tun, wo wir herkommen oder wer was uns ausmacht. Am Anfang ist es schwierig, weil am Anfang denkt man sich, ja, irgendwie, eigentlich möchte ich das jetzt nicht so erzählen. Aber also wenn man das öfter macht, dann bekommt man auch Lust, das dann jemandem zu erzählen. Und man sagt dann, ja, das gehört zu mir und ich möchte das gerne zeigen.
Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich.
Schwarz gekleidet bewegen sich 13 Jugendliche über die Bühne. Ich und Du heißt das Stück, das die beiden Julias und ihre Mitschüler des Münchner Erasmus-Grasser-Gymnasiums mit dem jungen Resi entwickelt haben. Vorgegeben war nur der Titel. Alles Weitere war ein Über sich hinauswachsen, erzählt Choreografin Anne-Rose Schmidt.
Bei den einfachsten Übungen ging es los mit Gekicher und Hahaha und, ne, und ich kann nicht und ich will das nicht. Und dann ist es so schön zusammengewachsen und dann muss ich sagen, das macht natürlich dann auch die Zeit und dann haben sich auch wirklich die ganze Gruppe hat sich viel mehr geöffnet und wir uns natürlich auch.
Es war gleich von Anfang an so, dass Anne-Rose gesagt hat, wir sollen du sagen und sie weiß viel mehr über uns als unsere Lehrer und das ist einfach viel vertrauter als in der Schule.
Über zwei Schuljahre hinweg arbeiten die Schüler mit Theaterleuten der großen und kleinen Münchner Bühnen zusammen. Im Unterricht oder in Seminaren am Wochenende. Der Prozess ist das Wesentliche an Tusch, sagt Ilona Herrmann, die das Theater- und Schule-Projekt in München koordiniert.
Dass sie merken, wie wichtig sie sind in einem Team, dass sie nicht fehlen können, dass sie pünktlich sein müssen. Hier wird eine Konsequenz von den Schülerinnen und Schülern abverlangt, die in der Schule manchmal gar nicht so da ist.
In jeder Tuschrunde muss Ilona Herrmann aufs Neue die richtigen Kooperationspartner zusammenbringen, so wie die Münchner Kammerspiele und die Riemerschmidt Wirtschaftsschule für Mädchen. Edona und ihre Mitschülerinnen gewähren einen Blick auf ihr Smartphone-Display.
Das sind wir, maximal eine Selfie-Stange von unserem Smartphone entfernt. Wir wissen, was gerade in ist. Läuft! Wir haben den Swag! Swag, 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 Swag.
Unsere Regisseurin hat uns gefragt, wie unser Alltag so ist, was wir so machen und so. Und dann kamen wir darauf, dass die Jugend von heute wirklich meistens am Handy ist, dass wir dieses ganze WhatsApp-Facebook-Zeugs lieben. Und so kamen wir eigentlich auf das Thema, das Leben am Ende der Selfie-Stange.
Die lustig bunte Performance der Schülerinnen hat Theatermacherin Elke Bauer einige Überzeugungsarbeit in der Klasse gekostet. An deren Ende steht eine wichtige Erkenntnis.
Ich habe eine eigene Geschichte, ich kann die erzählen, ich habe eine Präsenz, ich kann das so interessant machen, dass andere Leute sogar Lust haben, mir zuzuschauen und dann auch noch dafür applaudieren. Und ich glaube, das ist eine ganz essentielle, tolle Erfahrung, die man machen kann, dass man sich und Welt beschreiben kann und das eben so erzählen kann, dass es auch noch andere Leute interessiert und darüber eine Allgemeingültigkeit kriegt. Das alles kann Theater leisten.
Wir waren schon eine normale Klasse, aber seit dem Tusch sind wir wirklich eine Gemeinschaft geworden. Also wir halten zusammen, das ist wirklich krass, ja.
Tusch, Theater und Schule. Ute Rauscher war dabei. Das war's für heute mit dem Campus Magazin. Im Studio war Annette Meyer.